Guten Morgen, liebe Geschwister, schön euch zu sehen, auch über diesem Wege. Wie schon gesagt in der Einleitung, es geht natürlich auch ums Essen und die Bibel spricht ganz viel über das Essen, deswegen bin ich auch so gerne Christ. Essen ist immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch und genau das finden wir heute auch in unserem Text. Es ist Ostersonntagabend und die Stimmung der Jünger Jesu, die Stimmung der Anhänger Jesu, die ist alles andere als gut. Die ist auf dem Tiefpunkt, vielleicht wie bei manchem von uns momentan in einer Situation, wo wir uns nicht persönlich begegnen dürfen. Eine außergewöhnliche Situation, Schreckensnachricht folgt auf Schreckensnachricht. Tote füllen unsere Fernseher, unsere Zeitungen. Es ist dauernd Infektionen hin und her und wie viele Menschen gestorben sind. Eine herausfordernde Situation und das kann schon aufs Gemüt drücken. Zumindest geht es mir so, es ist mir zwischendurch so ergangen, dass die Stimmung hin und wieder mal auf dem Tiefpunkt war bzw. ist. Und bei den Jüngern war das genauso. Auch am Ostersonntag noch war die Stimmung auf dem Tiefpunkt bei vielen von ihnen, denen Jesus noch nicht persönlich begegnet ist. Denn sie hatten ganz, ganz hohe Erwartungen an ihren Meister. Jesus Christus, mit dem sie viele im größeren Jüngerkreis 3 Jahre unterwegs waren, der dann, von dem sie viele Wunder gesehen haben, wie er aus Wasser Wein gemacht hat, wie er über das Wasser gelaufen ist, wie er Blinde sehend gemacht hat, wie er Menschen von den Toten auferweckt hat, haben sie Erwartungen gehabt an ihn, dass er jetzt nach Jerusalem reitet, und das haben sie auch zelebriert am Palmsonntag, dass er jetzt nach Jerusalem reitet und endlich die Römer rausschmeißt. Das waren die Erwartungen der meisten. Und dann sehen sie ihn dort am Karfreitag am Kreuz sterben. Und deswegen ist die Stimmung von vielen seiner Anhänger momentan noch auf dem Tiefpunkt. Wir wollen heute 2 seiner Anhänger betrachten, 2, die nicht zum engeren, zu den 12 gehörten, zu dem engeren Jüngerkreis gehörten, sondern 2, die zum erweiterten Kreis gehörten. Und Lukas berichtet über sie in seinem Evangelium in Lukas 24. Und ich lese hier aus der Luther-Übersetzung, wenn ihr gerne mitlesen möchtet, Luther, grüne Bibel, Lukas 24, die Verse 13 und fortfolgende. Und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Stunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander behandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Und wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und all das ist heute der 3. Tag, da dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die da sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Mein erster Punkt, den ich heute mit euch durchgehen möchte, ist, dass die beiden Jünger enttäuscht sind. Die beiden Jünger sind enttäuscht von Jesus Christus. Enttäuscht von Jesus Christus ist der erste Punkt, und das wird in den Versen 13 bis 24 mehr als deutlich. Wie schon gesagt, die Jünger, nicht nur die beiden, auch der große Jüngerkreis, der enge Jüngerkreis, die hatten ganz, ganz andere Erwartungen an Jesus. Er sollte sie von den Römern befreien, und dann sehen sie ihn dort am Kreuz an Karfreitag sterben. Und genauso geht es diesen beiden hier auch. Diese beiden, die gehen zurück nach Emmaus. Dort kommen sie wahrscheinlich her. Wir kennen nur einen der beiden mit Namen, der andere wird gar nicht erwähnt. Der Kleopas wird namentlich erwähnt, der andere bleibt unbekannt. Sie gehen zurück nach Hause, nach Emmaus, das liegt etwa 11 Kilometer, 60 Stadien, schreibt die Elberfelder, 2 Wegstunden entfernt. Sie gehen zurück, das liegt nordwestlich von Jerusalem, liegt Emmaus. Sie gehen zurück nach Hause und sie schmeißen quasi die Flinte ins Korn. Sie sind enttäuscht von Jesus Christus. Es gibt ja dieses wunderbar fromme Sprichwort, Menschen können enttäuschen, Jesus nie. Und die Frage ist, stimmt das? Stimmt das, dass Menschen enttäuschen können? Da können wir natürlich ein Ja hintermachen. Natürlich enttäuschen uns Menschen. Aber wie ist das? Kann man auch und darf man auch als Christ enttäuscht sein von Jesus Christus? Und ich denke, es geht uns oft so, dass wir enttäuscht sind von Jesus. Mir persönlich ging es so und geht es teilweise immer noch so. Ich habe dafür gebetet, dass die Gemeinden an Ostersonntag wieder eröffnet werden. Das hat Jesus nicht geschenkt. Er allein weiß, wieso, weshalb, warum. Ich muss es jetzt erstmal so annehmen. War ich enttäuscht? Natürlich. Wie ist das, wenn plötzlich die Gesundheit nicht mehr mitspielt, wenn das Herz davon galoppiert? Sind wir enttäuscht von Jesus Christus oder nehmen wir alles immer sofort dankbar an? Ich denke nicht. Da ist erstmal eine Leere, eine Enttäuschung und man fragt sich, warum. Wie ist das, wenn man sich die Frau fürs Leben wünscht und man findet diese Frau nicht und man betet vielleicht lange dafür, wird enttäuscht, vielleicht auch von den Frauen. Das führt dann ganz schnell zurück zu einer Enttäuschung über Jesus Christus. Und ich denke, dann sind wir auch enttäuscht von Jesus. Nur ist diese Enttäuschung berechtigt? Das ist eine andere Frage. Diese beiden Jünger, die hier unterwegs sind nach Hause, die die Flinte ins Korn schmeißen, die sind in einer ganz, ganz traurigen und depressiven Stimmung. In Vers 14 lesen wir, und das ist eigentlich etwas Gutes, was sie machen, und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn man enttäuscht ist, jemanden zu haben, mit dem man reden kann. Denn wenn ich diese Enttäuschung mitnehme und sie in mich hineinfresse, dann kann da ganz schnell eine tiefer werdende Enttäuschung werden und das kann zu Unglauben führen. Es kann zu Zweifeln führen, zu Unglauben. Und so wissen wir auch aus der Kirchengeschichte und auch aus der jüngeren Geschichte, dass viele Atheisten früher mit Gott unterwegs waren. So hat zum Beispiel ein Charles Darwin Theologie studiert und ist dann, später hat er sich Gedanken gemacht über die Schöpfung und so und ist dann völlig abgedriftet. Wir wissen nicht genau warum, aber viele Atheisten waren früher mit Gott unterwegs, wurden dann enttäuscht. Es sind Dinge passiert in ihrem Leben, die sie nicht einordnen konnten. Und deswegen haben sie gesagt, mit diesem Gott, mit diesem Jesus möchte ich nichts mehr zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, dass ich mit meiner Enttäuschung nicht alleine bleibe. Ich weiß, dass es herausfordernd ist, aber wir haben immer noch das Telefon, wir können miteinander reden, wir können uns gegenseitig anrufen und wir können und sollten natürlich auch über unsere Enttäuschungen reden. Wir tun ja oft immer so, als ob bei uns alles in Ordnung ist und wir sind die Vorzeigechristen. Unsere Ehe läuft 1A, unsere Familie läuft 1A, auf der Arbeit läuft es auch einigermaßen. Aber das ist nicht so. Wir müssen uns da nichts vormachen. Wir dürfen auch ruhig zu unseren Enttäuschungen und auch zu unseren Zweifeln, zu unserem Unglauben stehen. Wichtig ist, dass wir da nicht alleine bleiben. Und diese beiden, die reden da in Vers 14 miteinander über alle diese Geschichten und sie machen sich damit Luft. Und es geschah in Vers 15, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Und das finde ich so genial. Jesus, der ja jetzt ruhig hätte nach Jerusalem gehen können und allen proklamieren können, dass er auferstanden ist oder auch ganz, ganz andere Dinge machen können, seine Jünger instruieren können für die Tage, die danach kommen, so wie er es auch getan hat. Er nimmt sich Zeit für diese beiden, von dem einen, von dem wir den Namen nicht mal kennen, der andere Kleopas kommt auch nicht mehr vor. Er nimmt sich Zeit für diese beiden, die nicht zum engeren Jüngerkreis gehören, für diese beiden Nobodies und er geht ihnen hinterher. Er kennt ihre Enttäuschung, er kennt ihre Verzweiflung, er kennt auch ihren Unglauben und er nimmt sich Zeit für die beiden und er geht ihnen hinterher. Er kommt quasi in ihre Enttäuschung warm hinein. Vers 16, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Was ist hier passiert? Warum haben sie ihn nicht erkannt? Ich Die Bibel erklärt es uns nicht genauer. Wir können es vielleicht einfach so stehen lassen. Nur man kann auch versuchen, menschliche Erklärungen dafür zu suchen. Wenn man enttäuscht ist, dann schaut man auf den Boden. Man ist deprimiert, man schaut nicht nach oben. Vielleicht war das ein Grund, dass sie ihn nicht erkannt haben. Vielleicht hat Gott auch ihre Augen gehalten. Auf jeden Fall haben sie ihn erstmal nicht erkannt. Er erscheint ihnen, der Sohn, der auferstandene Jesus Christus, er erscheint ihnen als Fremder. Aber er erscheint ihnen, er nimmt sich Zeit für die beiden. Vers 17, er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und hier wird diese ganze traurige Stimmung deutlich. Sie gehen dem Sonnenuntergang entgegen. Die Sonne geht unter. Es ist circa gegen 17 Uhr, 19 Uhr geht die Sonne unter in Israel. Und es ist wie in einem melancholischen Western. Unsere beiden Glaubenshelden vorher noch dabei sind jetzt ganz, ganz traurig und depressiv und gehen dem Sonnenuntergang traurig entgegen. Und in Vers 18 lesen wir, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Jesus tut so, als ob er keine Ahnung hat. Auch das finde ich so genial an Jesus. Er stellt sich einfach mal so ein bisschen dumm. Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Und da merkt man immer noch so ein bisschen, dieser Jesus, der war so genial, der hat so genial gepredigt, der hat so tolle Wunder getan. Das war eigentlich der Auserwählte und jetzt ist er tot. Also er hat es im Ende dann doch nicht reißen können. Und diese Enttäuschung springt uns in diesen Versen quasi direkt an. Wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, und jetzt kommen sie heraus mit dem, was sie hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Also das war derjenige, an dem wir alle unsere Hoffnung gehängt haben. Oder ja, das war unser Hoffnungsträger. Und der ist jetzt gestorben, der ist tot. Und über all das, das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Also sie haben das Gerücht schon mitbekommen, Jesus Christus sei wohl von den Toten auferstanden. Nun wissen wir, dass damals Frauen als Zeugen nicht fungieren durften. Und dadurch, dass sie auf dem Weg nach Hause sind, nach Emmaus, können wir davon ausgehen, dass sie diesen Frauen nicht geglaubt haben. Und jetzt sind sie da in ihrer Stimmung, in ihrer depressiven, traurigen Stimmung und Jesus begegnet ihnen, er geht ihnen hinterher und sie machen sich erstmal Luft bei ihm. Und das macht Jesus ganz gerne. Natürlich wusste Jesus, was vorgefallen ist. Er ist Gott, er war ja selbst dabei, er wurde gekreuzigt, war tot, ist auferstanden, er wusste, was die beiden bedrückt. Aber Gott macht das ganz gerne, Jesus Christus macht das ganz gerne, er möchte wissen, wie es uns geht und da hilft es, darüber zu reden. Und ich habe in den Tagen einen Psalm gelesen, den Psalm 142, der mich sehr ermutigt hat und ich möchte ein paar Verse daraus lesen, weil es einfach deutlich macht, wie wichtig es ist, mit Gott auch über die Dinge zu reden, über die man vollkommen enttäuscht ist, wo man völlig andere Erwartungen an Gott hatte. Ob die berechtigt sind oder nicht, sehen wir gleich. Aber der Psalmist macht das im Psalm 142, das ist der David, der sagt im Psalm 142, Vers 2, ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Und vielleicht ist dem einen oder anderen Mal wirklich in diesen Tagen zum Schreien zumute. Mir ging das teilweise so und ich war sehr glücklich über diesen Psalm. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meine an. Und das ist das Geniale. Wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen ihm all das sagen, was uns ankotzt an dieser Corona-Krise. Vielleicht auch das, was wir ganz anders erwartet hätten von ihm oder auch von den Politikern. Wir geben ihm das ab und das macht uns schon, da können wir uns ordentlich Luft machen bei Gott. Wenn mein Geist in Ängsten ist, Vers 4, so nimmst du dich meine an. Es ist wichtig, darüber zu reden und vor allem auch mit unserer Klage zu Gott zu kommen. Und deswegen begleitet Jesus diese beiden auf ihrem zweistündigen Fußmarsch nach Hause. Jesus ist aber nicht nur einfach ein passiver Zuhörer, sondern ein guter Seelsorger weiß, wo er ansetzen muss, wo er an den Stellschrauben drehen muss, und das macht Jesus jetzt. Aber wichtig ist, er hört zuerst zu. Er lässt sie sich so richtig Luft machen. Sie dürfen mal alles auskotzen, was sie so bewegt. Und dann kommt er. In Vers 25, jetzt kommt Jesus und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Schon eine krasse Anrede. Ich meine, die kennen sich gar nicht. Da kommt ein Fremder, er hört ihnen zu. Ich meine, sie schütten ihr Herz bei ihm aus. Und dann kommt Jesus und sagt, O ihr Toren, im Englischen steht Fools, you Fools, ihr Dummköpfe, ihr Trottel. Das ist jetzt ein Mittel in der Seelsorge, was ich jetzt nicht an Seelsorger weitergeben würde. Jesus Christus darf das. Er ist der Sohn Gottes und er darf auch mal so richtig einen auspacken, wenn er sagt, ihr Dummköpfe. Aber er hat recht. Ihr Toren, ihr Dummköpfe, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet. Ihr seid auf dem Holzweg, sagt er ihnen. Und dann, und das ist mein zweiter Punkt, öffnet Jesus ihnen die Schrift und er rückt ihr Schriftverständnis, er rückt ihre Denkweise zurecht. Und auch das brauchen wir von Jesus, auch das brauchen wir und bekommen wir immer wieder durch sein Wort, dass Jesus uns unsere Denkweisen und auch unsere fehlgeleiteten Erwartungen zurechtrückt. Und er sagt Folgendes im Vers 26, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah in das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt, und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Also Jesus beginnt und er rückt ihr Schriftverständnis zurück und sagt, hey Jungs, ihr hättet es wissen müssen. Ich habe es dreimal explizit gesagt, ihr wart wahrscheinlich auch dabei, aber musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann gibt er ihnen einen Schnellkurs in gut anderthalb, zwei Stunden Altes Testament. Intensivkurs Altes Testament für diese beiden Jünger hier. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Intensivkurs Altes Testament, alles, was auf Jesus Christus so hinweist und zurückgeht, im Alten Testament, jetzt vom Meister persönlich erklärt. Da gibt es keinen Besseren, der das Alte Testament auslegen kann. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. So, Jesus sagt ihnen, hey Jungs, wenn ihr das Alte Testament kennen würdet, dann wisst ihr, dass Jesus Christus leiden musste, dass er der Erlöser ist, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr euch das denkt, sondern wie Gott es sich gedacht hat. Er musste einen Weg des Leidens gehen. Und ich denke, da dürfen wir auch bei uns ansetzen. Welche Erwartungen habe ich an Jesus? Was für Erwartungen habe ich? Natürlich ist Jesus der Erlöser, natürlich ist Jesus mein Erlöser. Aber hat er mir auch versprochen, dass ich immer und überall gesund bleibe? Das hat er nicht. Jesus Christus hat eher gesagt, Leute, wenn ihr mir nachfolgt, dann werden die Schwierigkeiten noch zunehmen. Da gibt es Uneinigkeit in der Familie, da gibt es Verfolgung. Das heißt, der Rucksack der Schwierigkeiten, der wird größer. Hat Jesus mir versprochen, dass ich eine Frau fürs Leben finde? Nein, nicht unbedingt. Das ist ein Gnadengeschenk, aber er hat es mir nicht versprochen. Und deswegen darf ich da immer wieder auch neu mich hinterfragen, welche Erwartungen habe ich an Jesus? Muss er mir die erfüllen oder muss er das gar nicht? Und deswegen nimmt Jesus hier die beiden und er rückt ihr Schriftverständnis zurecht und zuerst macht er das in der Theorie. Und weil ein guter Lehrer immer Theorie und Praxis verbindet, kommt er dann gleich in die Praxis und zwar bei dem Abendessen bei ihnen, ab Vers 29, da nötigen sie ihn, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Und das ist das, was Roland angedeutet hat in der Einleitung. Hier wird der Gast zum Gastgeber. Es war eigentlich die Aufgabe des Gastgebers, dass er das Brot nimmt und dafür dankt. Und Jesus sagt, nee, komm, ich mach das mal. Und bei dem Brotbrechen in Vers 31, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Also zuerst kommt die Theorie auf dem Weg, dass Jesus ihnen zeigt, Leute, guckt mal, wenn ihr die Bibel lest und wenn ihr die Bibel kennt, ja, ich bin der Erlöser, ich bin aber auch derjenige, der diesen Weg des Leidens gehen musste und danach in der Praxis beim Brotbrechen. Wenn wir das Lukas-Evangelium uns anschauen, dann sehen wir zweimal, dass Jesus Brot gebrochen hat. Einmal bei der Speisung der 5000 Und dort zeigt er den Menschen, dass er der König ist, dass er regiert, dass er der erwartete Messias ist, der Wunder tun kann, der sich der Bedürfnisse der Menschen annimmt, der das Recht hat, auf dem Thron Davids zu sitzen. Aber das zweite Mal, wo Jesus Brot bricht, ist das Abendmahl. Und dort macht er ganz, ganz deutlich, dass er der Messias ist, der eben auch leiden muss, der sterben muss, um für die Sünden der Welt zu bezahlen. Und heute ist das genauso. Jesus ist natürlich der auferstandene Messias, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Er sorgt für uns, er kümmert sich um uns, auch um unsere Bedürfnisse. Er wird als Weltherrscher wiederkommen. Mit Jesus zu leben heißt aber auch, dass das Leben nicht einfacher wird, sondern dass es komplizierter wird, dass es ein Leben der Selbstverleugnung ist, wo man mal auf Bedürfnisse verzichten muss. Und auch ein Leben der Opferbereitschaft. Und das macht Jesus den beiden hier auch deutlich. Zuerst in der Theorie und dann eben auch in der Praxis. Und dann, bei dem Brotbrechen, werden ihnen die Augen geöffnet. Er ist aber schon wieder verschwunden. Vers 32, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Ganz, ganz wichtig, wann fing das Herz für sie an zu brennen? Nicht erst, als er das Brot gebrochen hat, sondern als Jesus schon anhand der Schrift angefangen hat, ihnen zu erklären, dass er der Erlöser ist, dass er der Messias ist. Und es ist ganz, ganz wichtig. Hier werden der Anfang der Verwandlung findet nicht bei dem Brotbrechen statt, sondern er findet schon da statt, wo sie mit Jesus in die Schrift schauen, von denen sie wahrscheinlich große Stücke, auf jeden Fall Jesus kannte sie auswendig. Sie stürzen sich in das Wort Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir momentan geht. Ich weiß nicht, wie du momentan drauf bist, ob du eher begeistert bist von Jesus, so wie diese beiden, ob du eher enttäuscht bist von Jesus, weil du dir das vielleicht alles ein bisschen anders erhofft hast mit der Corona-Krise oder mit deiner Gesundheit oder mit anderen Dingen, Entscheidungen in deinem Leben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mit all dem, was mich bewegt, zu Jesus komme. Wenn du begeistert bist von Jesus, dann mach es wie diese beiden Jünger. Die konnten nämlich gar nicht ruhig sitzen bleiben. Vers 33 und bis 35. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Also die beiden, die sind nicht zu Hause geblieben, obwohl es dunkel war. Die haben diesen gefährlichen Weg dann nochmal auf sich genommen. Sie mussten zurück, weil ihr Herz so sehr brannte, um diese Botschaft weiterzugeben. Also wenn du brennend für Jesus unterwegs bist, dann behalte das nicht für dich, sondern gib diese Botschaft weiter, dass noch andere Flammen entfacht werden für Jesus in ihrem Herzen. Hier habe ich gerade gefunden, lag rum in der Stadtmission. Also wir müssen, und das ist das Wichtigste heute, der Kampf um Heiligung ist ein Kampf, sagt John Piper, der in der Hauptsache darin angefochten wird, dass man das Feuer der Leidenschaft für Christus brennend hält. Und das geht über das Wort Gottes, meine Lieben. Das geht über Alleinsein mit Jesus, wo ich ihm alles sagen kann, was mich bewegt, meine Klage, aber wo ich mich in das Wort Gottes stürze, wo ich Ermutigung finde, wo ich Jesus aber auch erlaube, dass er mein Schriftverständnis zurechtrückt. Also wenn ich begeistert bin, diese Begeisterung weitergeben an andere. Wenn ich gerade in einer depressiven, traurigen Stimmung bin, ins Wort Gottes stürzen, in die Beziehung mit Jesus stürzen, lies die Psalmen, Psalm 142, andere Psalmen, die wunderbar das beschreiben, was wir vielleicht gerade durchmachen und wo ich dann immer wieder erkenne, Gott ist bei mir, er steht treu zu mir, er trägt mich durch, er hält sein Wort. Und er muss manchmal eben auch Dinge korrigieren in meinem Leben, wo ich Erwartungen habe, wo Gott nie gesagt hat, dass er sie erfüllt. Ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn ich traurig bin, nicht alleine bleiben, sondern auch den Austausch suchen mit Geschwistern. Da kann man sich Luft machen, man kann sich gegenseitig ermutigen, man kann sich gegenseitig ermahnen. Und deswegen das Thema dieser Predigt, wenn aus Enttäuschung Begeisterung wird. Tiefe Enttäuschung können durch die Begegnung mit Jesus wieder zu Begeisterung, zu einem brennenden Herz für ihn werden. Wenn aus Enttäuschung Begeisterung wird. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du diesen beiden Jungs begegnet bist, in ihrem Unglauben, in ihrer Enttäuschung, in ihrer Traurigkeit. Und du hast dir Zeit genommen für sie und dafür danke ich dir. Du weißt, wo unser einer jetzt vielleicht enttäuscht ist, wo wir traurig sind, wo wir ja in der Einsamkeit verharren müssen wegen dieser Corona-Krise, wo wir uns einsam fühlen, und da kommst du uns entgegen. Manchmal erkennen wir dich gar nicht sofort, aber wir haben dein Wort und dafür danken wir dir, dein Wort in unserer Sprache, und da möchte ich dich bitten dafür, dass du uns wieder ganz neu begegnest, dass wir uns aber auch unserer Verantwortung bewusst sind, dass das nur über dein Wort funktioniert. Schenke uns Trost und Kraft. Und bitte entzünde du wieder neu unsere Herzen, dass unsere Herzen brennen für dich und dass das weitergegeben wird an Geschwister, deren Herz vielleicht gar nicht momentan brennt, wo der doch nur noch glimmt. An Menschen, die dich noch gar nicht kennen, dass auch sie, dass sie merken von diesem Feuer, das in uns brennt, durch deinen Heiligen Geist. Bitte schenk du Segen und Gnade dazu. Amen.